sind 13 Minuten ob 10 und das ist Zeit für den Invité am Moyes Magazin zu begrüßen. Hate Radio, European Trilogy, Kongo Tribunal, Filmausstellung, Theater, über 50 Werke an einer Reihe davon sind noch zu Lützburg gewesen gehen. Valeria Berdi hat sich mit Milo Rau über sein Engagement an sein Werke innehalten.
Milo Rau, es ist jetzt zum zweiten Mal, dass in Luxemburg ihre Stücke, ihre Ausstellungen, Theater groß gezeigt werden. Das letzte Mal war vor 2 Jahren mit Hate Radio und jetzt sind sie mit der Europa-Trilogie wieder in Luxemburg. Wenn man ihre Arbeit sich anschaut, dann denkt man, da ist ja ein Mensch, der hat nie Ruhe, der produziert eins nach dem anderen. Und erstmal eine allgemeine Frage, wie schaffen Sie das überhaupt alles?
Ich denke, ich arbeite sehr viel tatsächlich, von früh bis spät. Also ich arbeite eigentlich immer. Gleichzeitig habe ich ein sehr gutes Team um mich versammelt, über die letzten 10, 15, bei einigen Leuten 20 Jahre. Es kommen auch immer wieder neue dazu, wo auch sehr viel parallel laufen kann. Also man kann, ich bin oft in Projekten drin, dass ich am Anfang drin bin, mittendrin und am Schluss. Und dass dann Dramaturgen, Rechercheure, Teams daran weiter recherchieren zum Beispiel. Das sind ja oft sehr rechercheintensive Projekte. Dass das so läuft. Und auf der anderen Seite hängen die Projekte ja immer miteinander zusammen. Das ist ja, also die Europa-Trilogie beispielsweise ist sehr einsichtig, dass bei Hate-Trader gibt es das Kongo-Tribunal, das zusammenhängt. Mitleid ist ein Stück, das auch eine Beziehung dazu hat. Oder jetzt machen wir gerade im Irak eine Orestie. Wir waren in Mosul letzte Woche. Und das hängt zusammen mit der Reise, die wir gemacht haben für Empire, ebenfalls nach Kurdistan und nach Nordsyrien. Also das sind Sachen, die oder Regionen, Arbeitspartnerschaften, die zusammenhängen. Aber es gibt natürlich schon einen Grund, dass ich ein Theater übernommen habe, um nochmal eine Maschine zu haben, die nochmal besser mit mehr Leuten institutionell besser aufgestellt, mit der ich da nochmal besser arbeiten kann, also so quasi wie mit einem Filmstudio. Das hat schon seine Gründe, dass wir uns irgendwann entschieden haben, also natürlich auch aus den Gründen, um zu sagen, lasst uns mal sehen, wie wir vielleicht diese Struktur anders nutzen, anders besetzen, auch anders auf eine Wirklichkeit ausrichten kann, als das aktuell der Fall ist im Stadttheater, aber es war auch einfach eine produktionstechnische Frage zu sagen, lasst uns mal mit einer größeren Struktur arbeiten als mit dem IPM nur.
Wenn man auf Ihre Karriere bis jetzt zurückschaut, über 50 Theaterstücke, Filme und Bücher, wir können jetzt natürlich nicht auf alles eingehen, aber was klar ist, es ist immer irgendwie im Dienste der Menschheit, vor allem jetzt, wenn wir über die Prozesse, Tribunale, Moskau-Prozesse, Züricher Prozesse, Kongo-Tribunal, es wird immer einerseits auch bei Tate Radio den Eindruck, dass sie wirklich Themen aufgreifen, die katastrophal sind für die Menschen, aber die irgendwie nicht die Nummer eins in den Medien sind.
Ja, genau, kann man so sagen. Finde ich schon. Also beispielsweise, als wir nach Mosul gefahren sind jetzt, haben sich die Leute dort irgendwann geradezu gefreut, dass ein Theaterprojekt gemacht wird. Bei Mosul, und so funktionieren die Medien während der Schlacht um Mosul, also 2016-17, ständig in den Medien war und kaum ist die Schlacht vorbei. Auch wenn es da noch ISIS-Leute gibt, auch wenn noch täglich Autobomben hochgehen, auch wenn die neuen Schia-Milizen teilweise auch nicht viel besser sind, verschwindet das aus den Medien und kein Schwein interessiert sich mehr dafür. Das Gleiche bei irgendeinem Erdbeben in Haiti, das Gleiche bei eingesperrten Künstlern, wo man sich 10 Minuten lang darüber aufregt oder 10 Tage und dann vergisst man die Leute und die sitzen 10 Jahre im Gefängnis oder 20 Jahre. Das ist eine Aufregungskurve, die natürlich im Theater ganz anders verläuft. Oft ist es so im Theater, dass man erst nachdem etwas geschehen ist, überhaupt darüber sprechen kann. Also währenddessen ist es, glaube ich, fürs Theater schwierig, teilweise einzugreifen. Also man braucht eine gewisse Zeittiefe. Bei Hate Radio waren das 20 Jahre, beim Drittruhstück waren es auch etwa 20 Jahre. Beim aktuellen Mosul-Stück ist es noch viel, viel mehr. Also es sind Konflikte, die gehen zurück über 1000 Jahre, also mindestens über 100. Bei Empire ist die Zeittiefe auch sehr tief. Also das Theater öffnet eigentlich die Zeitebene und gleichzeitig verkleinert oder zoomt es heran. Also das sieht man bei Empire auch sehr schön, wo man Geschichte Europas hat, aber erzählt von Leuten wie Ihnen oder mir. Also einfach normalen Menschen, die die Geschichte erleiden, so wie wir das tun und sie nicht machen oder sie vielleicht nur manchmal unabsichtlich machen oder eher mitmachen. Mhm. Das tut es ja, es geht näher ran und gleichzeitig gibt es den Dingen mehr Zeit. Also eine letzte Bemerkung dazu, Empire ist ja auch ein Stück oder die ganze Trilogie,
ja.
Was extrem viel Geduld erfordert vom Zuschauer oder Zuhörer. Also man muss sich da einfach 2 Stunden lang, finde ich, der grundlegendsten, fast menschlichen Fähigkeit widmen, nämlich sich für jemand anderen und sein Leben zu interessieren.
Mhm. Im Gespräch mit Rolf Bossert haben Sie, weil Sie das jetzt alles hier aufgezählt haben, diese historischen Ereignisse, dass Sie die aufgreifen und dann, wie Sie auch mit der Erinnerung spielen, wenn ich das so sagen darf. Was ist für Sie Erinnerung? Und um die wieder jetzt hier auf die Bühne zu bringen oder im Film zu verarbeiten, wie reell ist diese Erinnerung?
Es gibt eine Regel in der Europa-Trilogie, alles ist wahr. Also die Schauspieler erzählen die Dinge so, wie sie für sie wahr sind. Es wird nichts in dem Sinne erfunden, sie erzählen keine Geschichten, sie schlüpfen nicht in Rollen. Aber natürlich spielen sie sich selbst, so wie wir alle uns selbst spielen und seine Geschichte zurechtbauen aus all dem, was uns widerfährt, was wir selbst beabsichtigen, wie wir uns halt unser Leben erzählen. Da sind sehr viele Schicksalsschläge drin, da sterben einfach Eltern, da brechen Kriege aus, da muss man fliehen, da gerät man in Umstände, die man überhaupt nicht berechnet hat. Und ich glaube, dass gerade der Akt des Erzählens oder des Theaters eine Art von Revolte ist. Also eine Geschichte zu formen aus einer Masse von Ereignissen, die im Grunde zufällig sind. Also sich gegen diesen Zufall aufzulehnen und zu sagen, nein, das macht Sinn. Und das ist ja auch das Schöne an der Europa-Trilogie, der letzte Satz der Europa-Trilogie, die ja über 6 Stunden geht, lautet, und was jetzt? Jetzt beginnt die Tragödie. Also jetzt geht's erst eigentlich richtig los. Also man ist immer am Anfang der Geschichte, man ist nie an dessen Ende. Und das ist auch, denke ich, der Ansatz. Also unsere Geschichte ist noch gar nicht geschrieben. Das ist da, wo wir jetzt sind. Was kommt, wer weiß.
Mhm. Sie haben auch mit der Assemblée Générale in Berlin letztes Jahr viel Aufsehen erregt. Das ist auch für mich so ein Beginn der Geschichte, eine Veränderung. In der Zeit stand über Sie, wo die Politik versagt, hilft nur Kunst. Sie vermischen Kunst und Politik. Wie sehen Sie jetzt die Ergebnisse dieser Assemblée Générale?
Das ist für mich eine erste Zusammenkunft gewesen. Wir werden eine zweite jetzt in Brasilien machen, also den Kontinent ändern, aber auch in ein Land gehen, das jetzt durch Bolsonaro natürlich in eine antidemokratische Richtung gerutscht ist, also das, wo es das auch vielleicht noch mal stärker braucht als in Berlin. Meine Beobachtung war und ist, dass wir eine globale Wirtschaft haben, aber keine globale Demokratie. Und das ist vielleicht das Grundproblem unserer Zeit, dass Nationalstaaten mit Problemen konfrontiert sind und deren Lösung blockieren, die nicht nationalstaatlich sind. Im Klima sind die Grenzen von Deutschland oder von Luxemburg oder überhaupt von Europa egal. Das ist kein Problem, also die Global Commons, das ist kein Problem, dass wir nationalstaatlich lösen können und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Und das war die Inspiration für die General Assembly. Was für mich sehr interessant war, ich habe das immer eine methodologische Sitzung genannt, also im Sinne von, dass man zuerst herausfinden muss, was fällt überhaupt in den Zuständigkeitsbereich eines Weltparlaments. Und da hat man schnell gesehen, dass beispielsweise Kulturpolitik nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Weltparlaments fallen kann, was beispielsweise Feminismus ist oder was die Geschichte der Genozide ist oder was alle möglichen Minderheitspolitiken oder Sprachpolitiken sind. Das sind alles regionale Politiken. Mhm. Es gibt keinen globalen, in meinen Augen, das haben wir herausgefunden, keine globale Erzählung darüber, was genau beispielsweise der Holocaust war oder was genau der Mord an den Herero war oder was genau der Völkermord an Armeniern war. Das ist etwas, was gewissermaßen ausgehandelt werden muss von den einzelnen Kulturkreisen, so traurig das auch ist.
Mhm. Und aus dem, ja.
Aber
ja,
genau, also das. Es ist nur für mich, ich war gleichzeitig habe ich gesehen, dass sobald man auf einen das Gleiche beispielsweise, wenn man über Waffenpolitik spricht. Ich habe mich ja immer gern mit dem Nordirak oder mit dem Nahen Osten auseinandergesetzt. Mhm. Als ich im Nordirak war, haben die Kurden alle Heckler Koch, das ist der größte deutsche Waffenproduzent, gelobt und sich bei Angela Merkel bedankt, weil die diese schweren panzerbrechenden Waffen verkauft haben an die Kurden und die damit die unter anderem den Islamischen Staat besiegen konnten. Während ich als Pazifist sagen würde, man muss die Waffenexporte stoppen. Und sobald man ein Weltparlament hat, man einen Abgeordneten aus dem Nordirak und einen Abgeordneten aus Deutschland, dann wird man sich über diese Frage nicht einigen können. Also auch das Weltparlament ist kein Ort des Kompromisses, wo alles gut wird, weil dann plötzlich alles klar ist. Auch da gibt es jede Frage, gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Lösungsansätze. Das ist so und gerade deshalb, also als jemand, der natürlich im Diskurs oder am Antagonismus interessiert ist, interessiert mich dieses Format auch. Mhm. Also es ist kein Gutmenschenplan, sondern es ist wirklich der Plan eines echten Parlaments.
Ist das auch der Grund, warum Sie auch all diese Prozesse, auch das Kongo-Tribunal und so, da bringen Sie ja auch ganz unterschiedliche Menschen zusammen, Politiker, Täter, Opfer, um einfach zu zeigen, dass es eben auch viele Wahrheiten gibt?
Ja, genau. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt ein anderes Problem, also beim Kongo-Tribunal, es gibt keinen Weltwirtschaftsgerichtshof, also es gibt keine Judikative in dem Sinne, dass es, wie soll ich sagen, unmöglich ist, Verbrechen zu begehen, weil sie eben geahndet werden. Also im Ostkongo haben wir das Problem, man weiß nicht, wie viele Toten. Es gibt keinen Akteur, politisch oder wirtschaftlich oder auch lokalpolitisch, der irgendein Interesse an der Beendigung dieses Konflikts hat, weil jeder davon profitiert, außer die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft hat keine Institution, die sie anrufen kann. Und solange Verbrechen nicht geahndet werden, gehen sie weiter. Also der Grund, warum beispielsweise Genozide auch enden oder warum Völkerverbrechen weniger gemacht werden, ist, weil, wenn man es tut, kommt man ins Gefängnis. Es ist ja nicht so, dass ich niemanden nichts stehle und niemanden umbringe, nur weil wir in Europa alle gute Menschen geworden sind und im Kongo sind alles böse Menschen. Es ist einfach so, dass es bei uns Institutionen gibt, die darüber wachen und die uns eben auch lehren, dass Verbrechen sich nicht lohnt, sage ich mal. Wenn Verbrechen sich lohnt, dann hören sie nicht auf. Und ich glaube, das ist für mich der Sinn der Begründung all dieser, was ich symbolische Institutionen nenne, also dieses Weltparlament, diesen Kongo-Tribunal, Weltwirtschaftsgerichtshof. Das ist der Grund dafür. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch Sprech- und Erklärungsmaschinen. Also das Kongo-Tribunal, auch wenn es keine Rechtsfolge hat, ist es natürlich so, dass es den Konflikt an sich zur Darstellung bringt. Man sagt ja immer, die Weltwirtschaft, das ist so kompliziert, das kann man nicht durchschauen. Aber wenn man dann alle Akteure einlädt in einen Theatersaal und sie sprechen lässt 3 Tage lang nach strengen Regeln, dann versteht man plötzlich, worum es da eigentlich geht und wer was tut. Also es ist gar nicht so schwierig. Mhm. Und das ist für mich eine andere Erkenntnis, dass ich plötzlich dachte, so hängen die Dinge ja zusammen. Und deshalb haben wir auch den Film gemacht und das Buch gemacht und all diese quasi Folgemedien oder die Ausstellung. Es gibt sogar ein Computerspiel zum Kongo-Tribunal, um das uns die Leute zu bringen.
Ihnen gelingt etwas, Milo Rau, was vielen nicht gelingt. Sie erreichen eine große Masse mit Ihren Filmen, mit Ihren Theaterstücken. Und sie bewegen auch was. Und das ist ja immer die Frage, kann Kunst was bewirken? Gibt es noch engagierte Kunst? Ist es eine Pflicht, dass Kunst eben politisch ist und engagiert ist? Und Sie haben ja auch mit dem Kongo-Tribunal, haben Sie auch erreicht oder der Film hat erreicht, dass da auch manche Minister zurücktreten mussten. Ist das das Ziel?
Ich glaube schon, dass es ein Ziel ist. Ich habe das, als wir den Film, wir haben Vorpremieren im Kongo gemacht, als ich den Film Kongo gezeigt habe, gemerkt, wie die Leute das als Symbol nehmen. Änderung ist möglich, wir haben die Macht. Also im Sinne von, wenn die Politiker nicht tun, was uns hilft, wofür wir sie gewählt haben, dann wird es eine Revolution geben. Also sie werden abgewählt. Also wir werden das nicht länger, wir sind da souverän. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich der Bürger im Theater, und deshalb wurde es ja auch ursprünglich gegründet, sich als souverän der Weltgeschichte erkennt. Als souverän der Emotionen, als souverän dessen, was wichtig und was unwichtig ist. Ich glaube, das ist das, was man als Schiller und so weiter, zumindest in Deutschland, das gegründet haben, war das der Grund, warum sie Stücke geschrieben haben, in denen plötzlich irgendwelche Wäscherinnen und Kleinbürger aufgetreten sind und sich aufgeführt haben wie Könige. Also das ist, dass der einfache Mann hat die Macht, könnte man sagen, die einfache Frau, also die einfachen Leute. Das ist was. Auf der anderen Seite muss ich sagen, eine und ich glaube, das ist ein Roland Barthes-Zitat, eine nicht engagierte Kunst gibt es gar nicht. Mhm, mh. Also eine Kunst, die quasi den gegenwärtigen Zustand einfach in schönen Bildern reflektiert, unterstützt diesen Zustand und engagiert sich für einen schlechten Zustand. Also wer innerhalb des, sagen wir mal, deutschen Faschismus schöne Faustaufführungen gemacht hat, hat den Faschismus unterstützt. Das ist ja das, was man Gründgens oder solchen Leuten vorgeworfen hat. Mhm. Das Gleiche gilt für Leute, die in Putin, Russland, in Assad, Syrien oder, finde ich, auch im heutigen Europa, ohne auf die Flüchtlingspolitik einzugehen, ohne gewisse Dinge offen zu sagen und zu zeigen, Theater und Kunst machen, die engagieren sich für die Schlechtigkeit der Welt. Und das ist, und ich glaube, das ist eine einfache, sehr simple Entscheidung, die man treffen kann. Also auf welcher Seite man stehen will. Also ich glaube, es ist ziemlich einfach. Ich sage damit überhaupt nichts gegen Schönheit. Also viele meiner Projekte sind ja Feier der Schönheit, der Intimität, des menschlichen Gesichts, beispielsweise in der Europa-Trilogie. Mhm. Eine iranische Künstlerin hat mir gesagt, bei uns ist Schönheit eine Waffe, Poesie ist im Grunde Engagement. Und das stimmt. Also wenn man einen Tschechow im Iran aufführt, diese ganze Intimität, dann ist das eine Revolte gegen die Unterdrückung des privaten Raums durch die Mullahs. Wenn man bei uns einen Tschechow aufführt, ist das ein Engagement, finde ich, für gar nichts. Mhm, also es ist halt wirklich, man kann deshalb, glaube ich, keine Regeln aufstellen und sagen, das ist gutes und das ist schlechtes Engagement oder was auch immer. Das ist derart abhängig vom Moment. Also es kann ja sogar sein, dass zum Beispiel Wilhelm Tell, geschrieben von Schiller als Befreiungsstück, demokratisches Stück, im 18. Jahrhundert war das Lieblingsstück der Nazis und am meisten aufgeführt unter Hitler. Also das Kunstwerke sind korrumpierbar. Das ist alles zeitabhängig und deshalb kann ich eigentlich keine Regeln geben. Ich versuche einfach, indem ich mit Leuten zusammenarbeite, also jetzt in Mosul mit irakischen Schauspielern auch, natürlich auch mit belgischen und deutschen Schauspielern, mit Leuten zu arbeiten, die Bescheid wissen. Mhm. Also die wissen, was zu tun ist, was Sinn macht in einer Region. Mhm. Also beispielsweise würde es wenig Sinn machen, in Mosul jetzt öffentlich die Schleier der Frauen zu verbrennen und zu sagen, ihr müsst euer Gesicht zeigen. Es macht viel mehr Sinn, sich für Bildung einzusetzen. Das ist nicht der Kampf, der da geführt wird. Also es gibt da immer ganz unterschiedliche Ansätze und man weiß das nicht. Und das erfährt man nur im Austausch mit den Leuten, die tatsächlich Bescheid wissen.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'un million d'années, et toujours en été. Se roule sur la pelouse, y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. le sais bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. C'est le destin.
Tant pis pour le sud.
Was ich mich noch frage, wenn Sie die Moskau-Prozesse oder Kongo-Tribunal oder Hate Radio, da haben Sie in diesen Ländern was erreicht, was bewegt. Der Europa-Trilogie, das schaut man sich dann in Europa an und dann kommt die Frage, was erreicht man damit? Die Menschen, die sich das anschauen, die hingehen, die sind sowieso für eine andere Flüchtlingspolitik als die aktuelle. Und die Frage ist dann, erreicht man was damit? Erreicht man ein Umdenken gegenüber Flüchtlingen oder ist das überhaupt nicht die Absicht?
Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass die Europa-Trilogie für mich eine geschichtsschreibende Funktion eher hat. Es ist eine Individualgeschichte der europäischen Situation, wie es dazu gekommen ist, verteilt über die ganzen Länder. Es ist auch eine kleine Studie über Solidarität und über, wie ich gesagt habe, Aufmerksamkeit und das menschliche Gesicht und so weiter und so fort. Aber vor allem ist es eine geschichtsschreibende Funktion. Und das ist natürlich beim Kongo-Tribunal anders. Aber ich würde auch sagen, 5ECPs ist das, glaube ich, auch in, bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch in Luxemburg war, oder Hate Radio. Das sind keine Stücke, die sagen, die ruandische Politik oder die, keine Ahnung, die belgische Politik muss in dieser oder jener Weise verändert werden, sondern die zeigt einfach oder gibt eine Atmosphäre dessen, wie es nicht sein, sondern wie es vielleicht überwunden werden kann, schon im Akt der Darstellung selbst. Also ich habe ganz viele Stücke gemacht, die jetzt in dem Sinne nicht aktivistisch einordnbar sind. Und auf das Kongo-Tribunal, im Endeffekt kann man sich diesen Film angucken und man wird etwas erfahren, wie Wirtschaft, denke ich, oder Weltwirtschaft, denke ich, insgesamt funktioniert, auch wenn man jetzt nicht dann Minister entlässt und sich für die gerechte Rohstoffpolitik einsetzt und so weiter, obwohl das da ganz klar die Absicht ist. Also da gibt es so ein bisschen die beiden, denke ich, Wirkweisen der Kunst. Also das ist ganz klar. Also ich habe deshalb auch noch es gibt die Europa-Trilogie und dazu habe ich quasi als Satyrspiel ein kleines Stück gemacht, das heißt Mitleid, die Geschichte des Maschinengewehrs, wo ich quasi über die Probleme der Europa-Trilogie, also zum Beispiel die Emotionalisierung, das Sprechen des Zeugen, das einen gewissen Miserabilismus mit sich bringt und so weiter, quasi behandle auf einer Art Analyseebene, könnte man sagen. Weil mir diese Probleme natürlich auch als Probleme, weil mir diese Verfahrensweise natürlich auch bewusst ist. Also das ist das war mir eine Notwendigkeit. Gleichzeitig, ja, wie gesagt, für mich ist schon der Akt, jemanden, aber da bin ich vielleicht wirklich ein konservativer alter Mann. Also für mich ist schon der Akt, jemanden zuzuhören und sich diese Zeit zu nehmen und nicht immer nur die eine Minute, wo man irgendwelche Leute in Schwimmwesten sieht oder wo man irgendwie. Und es geht ja im Grunde auch gar nicht nur um Flüchtlinge, das ist ein Teil dieser ganzen Geschichte. Es geht ums Theaterspielen, es geht um die Liebe zu den Eltern, es geht um Dinge, die haben mit Flucht gar nichts zu tun. Aber dass man da einfach mal zuhört und nicht einfach schnell durchseppt und sagt, interessiert mich alles nicht.
Sie haben aber auch dann ganz andere Themen aufgegriffen, wie Dutroux und Breivik, was ja in der Bevölkerung sehr emotional aufgenommen wurde. Also einerseits der Kinderschänder, wo auch in Belgien Demonstrationen waren, der soll die Todesstrafe bekommen. Und mit Breivik, das war ja auch, weil da ja auch Kinder Opfer sind. Ist da erst eher der soziopolitische Aspekt, der Sie da interessierte, oder der rein gesellschaftliche?
Schwierig zu sagen. Also mich hat der Also mich hat, ja, das sind Stücke auch, wo es bei mir ein bisschen um die Kraft des Theaters geht oder um die Frage, wie man eigentlich diese Dinge zur Darstellung bringt. Weil Theater ist ja nie ein Informationsmedium, ist ja nie thematisch. Du kannst auf der Bühne, das kannst du schon machen, du kannst schon auf Informationen von dir geben, wird auch gemacht. Aber das, denke ich, ist falsch. Mir geht es eher darum, dass man die dargestellten Konflikte verwandelt und sie zeigt in einer Weise, dass man sie emotional oder als Zuschauer, als unangenehme Voyeursposition oder was auch immer erfährt. Also bei Five Pieces ist die Stärke des Stücks eigentlich, dass man zuguckt und denkt, was mache ich hier eigentlich, wenn sich dein Kind auszieht? Was ist das eigentlich für eine Beziehung, die da zwischen diesem Regisseur und diesen Kindern, der dich dazu zwingt? Und gleichzeitig sieht man, wie die Kinder zurückschauen, einem zuzwinkern gewissermaßen und sagen, wir spielen das alles nur, wir haben total die Macht darüber. Wir stellen das eigentlich hier. Also es ist eine Befreiung in der Unfreiheit. Und das ist für mich immer die schönste, also Unterwerfung und Revolte gewissermaßen, für mich immer die schönste Doppelbewegung. Deshalb sind meine Themen immer so wahnsinnig düster, aber gleichzeitig ist es natürlich eine Transzendierung dieser Düsternis, indem man in der Darstellung selbst, die ganz oft auch sehr explizit ist übrigens. Also das ist für mich eine ganz wichtige Bewegung. Es ist vielleicht auch ein bisschen die christliche Grundbewegung der Kunst, also Leiden und Auferstehung gewissermaßen, weil die Bühne diese Kraft hat. Das ist nochmal anders als im Film. Film ist ja immer naturalistisch. Theater ist im Grunde, kann gar nicht naturalistisch sein. Es kann die Wirklichkeit gar nicht darstellen. Deshalb gibt es kein dokumentarisches Theater. Im Theater ist alles Fiktion.
Oh,
du kannst nicht einfach was abfilmen. Also du kannst eine Kamera, also ich gucke jetzt gerade, wenn ich mit Ihnen spreche, aus dem Fenster, ich kann das filmen, was da in der Straße passiert, und dann kann ich das projizieren und dann ist das ein Dokument dieser 5 Minuten. Das kann ich im Theater nicht. Sobald ich Schauspieler einlade, die Szene in der Straße nachzuspielen und so weiter, dann müssen wir uns vorstellen, was da eigentlich passiert ist. Dann haben die Motivation, dann müssen wir die Straße nachbauen. Also wir befinden uns dann in einer komplett fiktionalen Welt. Das ist das Problem des Theaters. Das ist immer Illusion. Und das ist für mich der letzte Moment, dieses Grundillusionäre dessen, was uns als natürlich, als real und so weiter erscheint, ist für mich immer ein Moment der Befreiung gewesen. Also es ist ja alles nur von uns gemacht. Das ist für mich immer die Botschaft, die das Theater in sich trägt.
Und da anknüpfend dann auch meine letzte Frage. Wie arbeiten Sie mit Ihren Schauspielern? Das ist ja eine, habe ich den Eindruck, eine andere Beziehung, als wenn man andere Bühnen sieht. Sie arbeiten ja auch immer mit internationalen Schauspielern. Das heißt, Sie bringen da Menschen zusammen, die vielleicht anderswo nie zusammengekommen wären. Und wie ist die Beziehung, wie ist die Arbeit mit Ihnen?
Also ich suche immer Schauspieler, auch wenn es Kinder sind, die mich interessieren und wo ich merke, dass wir eine Beziehung haben, die tiefer ist als die von angebotenen Nachfrage, dass ich Ihnen einen Text gebe und Sie den machen. Das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich mit solchen Schauspielern gearbeitet habe, aber die 15 Jahre, in denen ich jetzt, oder fast bald 20 Jahre, wo ich in diesem Beruf arbeite, merke ich immer mehr, bei wem es funktioniert. Und das ist eigentlich ganz egal. Deshalb sage ich, all diese Themen, wie woher kommen die, sind das Flüchtlinge, sind das Kinder, sind das professionelle Schauspieler oder nicht, oder sind es Tänzer oder was auch immer, ist für mich komplett unwichtig. Für mich ist das die Begegnung. Ich einfach merke, dass das ergibt etwas für mich auch. Also das ist etwas, wo wir zusammen an etwas arbeiten werden. Und das hat was natürlich Intellektuelles. Also man versteht sich auf einer intellektuellen Ebene, man versteht sich vielleicht im Humor, man versteht sich vielleicht durch einen Zufall des Schicksals. Manchmal ist es auch so, dass man sich überhaupt nicht versteht, aber das ist auch interessant. Das hatte ich ein paar Mal. Zum Beispiel mit Maya Morgenstern, also mit der ich jetzt wieder arbeiten werde für einen anderen Film, den Empires, mit ihr habe ich mich eigentlich nie so richtig gut verstanden. Also wir haben uns eigentlich immer nur gestritten, aber das ist eigentlich, deshalb glaube ich, arbeiten wir auch wieder zusammen. Also es ist das ist für mich die Beziehung, die mich interessiert. Nicht, dass ich weiß, einer kann sich, innerhalb von einem Tag 5000 Wörter merken. Das ist auch immer sehr angenehm. Also mit so quasi Technikprofis zu arbeiten, ist auch immer schön. Aber das ist für mich nicht wichtig. Und ich investiere deshalb auch wahnsinnig viel Zeit, denn es ist anstrengend, mit Kindern zu arbeiten, zum Beispiel. Also das dauert dann ein halbes Jahr, bis man irgendeine Art von Produkt hat, weil die halt lernen müssen, was überhaupt Diktion, was auf der Bühne steht, was Konzentration, was Fokus, also die wissen ja nichts. Also da muss man dann viel quasi technisches Nachholen in Kauf nehmen, um mit den Leuten zu arbeiten, also den Konstellationen, die einem interessieren. Und das Gleiche gilt auf Textebene. Also die Schauspieler, Johann Lessen, der, glaube ich, auch ab und zu schon in Luxemburg gespielt hat, der in verschiedenen meiner Stücke war, der hat jetzt gerade in einem Interview gesagt, dass in dem Morgen, glaube ich, morgen ist, also in Bezug auf Mosler, gesagt, bei Milo ist es so, bei normalen Regisseuren, man weiß oft nicht, wohin man geht. Und bei Milo weiß man gar nicht, wann man überhaupt anfängt. Also man weiß gar nicht, es wurde ihm auch die Frage gestellt, ja, Sie waren jetzt in Mosul, Herr Lessen, spielt das jetzt eine Rolle? Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht, werden wir sehen. Werden Sie in Mosul spielen? Ja, vermutlich, aber ich weiß es nicht. Also und das ist halt, dass man sich alles offen hält. Was meine Arbeitsweise ist, das ist irgendwie die, das bringt die Notwendigkeit mit sich, dass man mit Leuten zusammen ist, die das aushalten und die das mittragen und die dadurch auch kreativ werden. Es gibt ja ganz viele, die dann einfach sagen, na gut, ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch beitragen kann. So, und ja, ich brauche richtige Partner als Schauspieler. Mhm.
Milo, vielen Dank.
Gern, sehr gern. Ich höre mich immer gern reden. Okay, gut.
Vielen, vielen Dank.
Okay.
Bis demnächst wieder.
Bis demnächst, genau. Tschüss.
Und das war Gespräch mit Milo Rauge von Valeria Berdi. Übrigens, die Musik, die man damit von diesem Interview hören hat, die kommt von Nino Ferrer an, hat gehischt. Le Sud, das war ein Wunsch von Milo Rauge persönlich. Damit bleiben 13 Minuten bis 11 Uhr.